Deutschlandfunk. Hintergrund.
Die Zeit läuft ab. Anspruch und Wirklichkeit im Klimaschutz. Eine Sendung von Georg Ehring.
Einmal ein herzliches Willkommen hier auf dem Heumarkt
zum 11. Klimastreik von Fridays for Future.
Demonstrieren und streiken für das Klima. Seit mittlerweile 4 Jahren werben längst nicht nur Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz wie hier in Köln. Mit ihren Protesten haben sie einiges erreicht.
Also ich glaube, einfach ein ganz anderes Bewusstsein dafür, was Klimaschutz bedeutet und wie viel man auch einfach erreichen kann, wenn man sich halt zusammenschließt und dass man einfach was hat, was man irgendwie tun kann zumindest.
Ja, es geht darum, den Druck auf die Politik zu erhöhen. Ich meine, jetzt sehen Sie, mit der Ausrede Ukraine-Krieg werden einen Haufen Ziele wieder rückgängig gemacht. Und da muss einfach der Druck von der Straße kommen.
Auch wenn das Bewusstsein gewachsen ist, die Erderwärmung geht nahezu ungebremst weiter. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre erhöht sich noch immer Jahr für Jahr und die Wende beim Ausstoß von Treibhausgasen lässt weiter auf sich warten. Und das 30 Jahre nach der Schaffung der UN-Klimarahmenkonvention, die genau dies eigentlich verhindern sollte.
In den vergangenen 30 Jahren hat die UN-Klimarahmenkonvention es nicht geschafft, den Klimawandel zu verhindern. Wir haben zwar Emissionen verringert und uns angepasst, aber beides nicht in ausreichendem Maße.
But both inadequately,
sagt Salimul Haq, Wissenschaftler aus Bangladesch und Direktor am International Center for Climate Change and Development in Dakar. Am Sonntag beginnt in Sharm el-Sheikh in Ägypten die 27. Weltklimakonferenz, kurz COP27 genannt. Eine Weltklimakonferenz in einer politischen Großwetterlage, die entscheidende Fortschritte wieder einmal erschwert. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine lenkt die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit weg vom Klimaschutz. Ein ansonsten wichtiger Teilnehmer bei den Verhandlungen bleibt außen vor.
Also ich glaube nicht, dass es Verhandlungen mit Russland im Moment geben wird, dass Russland hier in einer konstruktiven Weise mit sich über Klimapolitik im Moment verhandeln lässt. Und ich glaube auch nicht, dass die Bereitschaft von anderen Staaten, von vielen anderen Staaten dazu da ist, das zu machen.
Sagt Christoph Balz von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch. Die zunehmenden Spannungen nach Beginn des Krieges bremsen den Klimaschutz aber auch darüber hinaus, erklärt Richard Klein vom Stockholm Environment Institute.
And it shows that the state of the world at the moment has made countries quite reluctant.
Die derzeitige Weltlage hat in manchen Ländern für eine große Zurückhaltung gesorgt, wenn es darum geht, sich verbindlich zu den Dingen zu verpflichten, die sie bei der letzten Weltklimakonferenz in Glasgow in Aussicht gestellt hatten. Für das Einreichen von nationalen Klimaschutzbeiträgen gab es eine Frist bis zum 23. September. Nur wenige Länder haben diese Frist eingehalten. Und die, die neue Beiträge eingereicht haben, haben in manchen Fällen ihre Ziele überhaupt nicht erhöht.
Schwierige Voraussetzungen also, um die große Lücke, die im Klimaschutz zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft, wenigstens zu verkleinern. Der Anspruch, das ist das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015. Damals hatte die Staatengemeinschaft eine Beschränkung der Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad beschlossen, wenn möglich sogar unter 1,5 Grad. Alle Staaten wurden aufgefordert, sich mit nationalen Klimaschutzbeiträgen zu ihrem Anteil an den Anstrengungen zu verpflichten. Fast alle Staaten reichten dann auch solche Pläne ein. Die Wirklichkeit, also die wahrscheinliche Temperaturentwicklung aufgrund realer CO2-Emissionen, beschreibt das UN-Umweltprogramm UNEP Jahr für Jahr mit seinem Emissions Gap Report. Mitte Oktober erschien die neueste Ausgabe. UNEP-Exekutivdirektorin Inga Andersen zum Ergebnis.
The limited number of updated pledges.
Die wenigen Klimazusagen, die aktualisiert werden, lassen die bis zum Jahr 2030 erwarteten Emissionen lediglich um 1% sinken. Das ist völlig unzureichend.
Die Lücke ist also nach wie vor gewaltig. Wenn alle Staaten umsetzen, was sie sich in ihren nationalen Klimaschutzplänen vorgenommen haben, dann läuft es auf eine Erwärmung um etwa 2,5 Grad hinaus. Die Pariser Klimaziele werden nur dann halbwegs erreicht, wenn auch die wolkigsten Ankündigungen und Ziele für bare Münze genommen werden. In diesem Falle könnte die Erwärmung auf 1,8 Grad begrenzt werden. Dabei hat es seit 2015 durchaus Fortschritte gegeben. Damals prognostizierte der Emissions Gap Report noch eine Erwärmung um 3,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Diese Lücke weiter zu verkleinern, Das ist für Jennifer Morgan, Staatssekretärin im Bundesaußenministerium und Klimabeauftragte der Bundesregierung, eine Top-Priorität der Konferenz in Sharm el-Sheikh.
Ich glaube, in diesem Kontext ist es klar, dass die EU vorangehen muss mit der Beschleunigung der Energiewende und auch Solidarität mit den vulnerabelsten Ländern zu zeigen. Konkret, das heißt Nummer eins, ein Minderungsarbeitsprogramm in Sharm el-Sheikh, um diese Lücke zwischen, wo wir jetzt stehen, und diese 1,5 Grad Celsius-Ziel ins Griff zu halten. Nummer zwei, ein Paket für Solidaritätsmaßnahmen, um die vulnerabelsten Länder zu unterstützen, weil sie leiden von der Auswirkung jetzt. Und Nummer drei, ein Zeichen, dass wir alle unsere Finanzverpflichtungen da erreichen würden, eine Impulse auch, um Vertrauen aufzubauen mit Entwicklungsländern.
Im vergangenen Jahrzehnt waren die Emissionen allen Klimaschutzversprechen zum Trotz immer weiter gestiegen. Nun zeichnet sich wenigstens eine Art Plateaubildung ab. Der Anstieg setzt sich also nicht mehr fort, die Emissionen gehen aber auch nicht zurück. Um das in Paris vereinbarte Klimaziel einzuhalten, reicht das jedoch bei weitem nicht, sagt Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln.
Wir müssen sehr schnell Emissionen reduzieren. Und zwar müssten wir, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, globale Emissionen halbieren bis 2030. Und mit den jetzigen Vorschlägen stabilisieren wir die globalen Emissionen geradezu ungefähr. Das heißt, in 2030 emittieren wir doppelt so viel, wie wir unter dem 1,5-Grad-Ziel eigentlich dürften. Und jedes Jahr, das wir warten, wird es natürlich umso schwieriger, genau dieses Ziel der Halbierung hinzubekommen.
Eine Halbierung der Emissionen in diesem Jahrzehnt entspricht pro Jahr einer Reduktion um etwa 7%. Einen so starken Rückgang hat es aber bisher überhaupt erst einmal gegeben, so Niklas Höhne, und er war kein Ergebnis des politischen Willens, sondern erzwungen durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020.
Ungefähr das Tempo, das wir gesehen haben an der Reduktion im Jahr 2020, ist das, was wir durchhalten müssen in der Zukunft, natürlich anders und strukturell. Ne? In 2020 sind wir einfach nicht mehr geflogen, wir haben uns nicht mehr fortbewegt. Das ist natürlich nicht nachhaltig, das funktioniert so nicht, sondern wir müssen eben neue Technologien umsetzen und unser Verhalten auch verändern, aber eben auch eben neue Technologien umsetzen. Und das geht eben nicht von heute auf morgen und das muss lange geplant sein und dann funktioniert es auch. Und deshalb ist die Zeit unendlich knapp bis 2030, um das tatsächlich noch zu erreichen. Wir müssen das jetzt tun und jetzt in die Wege leiten, sonst klappt das einfach nicht.
Wenn die Klimawende noch gelingen soll, dann muss der Energiesektor den größten Beitrag dazu leisten. Bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zur Stromerzeugung, zur Heizung oder für den Verkehrssektor entstehen mit Abstand die meisten Treibhausgase, deutlich mehr als in der Landwirtschaft, wo die Nutztierhaltung und die Rodung von Urwäldern ebenfalls das Klima belasten. Fatih Birol ist Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur IEA und er sieht durchaus Fortschritte. Die Investitionen in erneuerbare Energien, vor allem in Solar- und Windenergie, erleben der IEA zufolge weltweit einen starken Aufschwung. Um die Klimaziele einzuhalten, müsste dieser Aufschwung jedoch doppelt so stark sein. Trotzdem wollte Birol bei der Vorstellung des World Energy Outlook, einer Prognose für die weltweiten Energiemärkte, die Hoffnung nicht aufgeben.
Wir glauben immer noch, auch angesichts der Probleme auf den weltweiten Energiemärkten. Es ist nach wie vor möglich, das 1,5-Grad-Temperaturziel einzuhalten. Die Herausforderung wird immer größer, aber vom Blickwinkel des Energiesektors aus ist es immer noch möglich.
Wirtschaftliche Vernunft kommt der Wende zunehmend zu Hilfe. Erneuerbare Energien sind seit Jahren billiger als Kohle, Öl und Gas, zumindest im Neubau. In einer ganzen Reihe von großen Staaten und Staatenblöcken werden sie zudem stärker gefördert als zuvor. So in den USA, in der Europäischen Union, in Japan, Indien und China. Und das nicht einmal in erster Linie, um das Klima zu schützen, so Fatih Birol.
Es gibt drei Gründe. Nummer eins, Energiesicherheit. Heute ist die Sicherheit der Energieversorgung in vielen Teilen der Welt der größte Treiber der erneuerbaren Energien. Nicht mehr so sehr der Klimaschutz. Nummer zwei sind natürlich Klimaverpflichtungen. Und Nummer drei, viele Regierungen wollen Teil eines neuen Industriezeitalters sein, das auf der Erzeugung von sauberer Energie basiert.
Industrial era based on clean energy manufacturing.
Wind- und Sonnenenergie haben begonnen, fossile Energien zu verdrängen. Den Anteil der Atomkraft am Strommarkt sieht die IEA in diesem Jahrzehnt übrigens stabil bei 10%. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine könnte der weltweiten Energiewende noch einen zusätzlichen Schub geben. Er hat vor allem Erdgas plötzlich verknappt und für drastische Preiserhöhungen gesorgt. Niklas Höhne vom New Climate Institute erlebt in Europa einen unterschiedlichen Umgang mit dieser Herausforderung.
Die eine Reaktion ist, dass jetzt erstmal versucht wird, Öl und Gas, das eben nicht mehr aus Russland kommt, von woanders her zu bekommen. Mit langfristigen Lieferverträgen oder neuen Infrastrukturen wie Pipelines oder Flüssiggasterminals oder eben auch neue lokale Vorkommen wieder anzubohren sozusagen. Das sehen wir weltweit, auch in Deutschland, und das ist sehr besorgniserregend, denn jede neue Infrastruktur in fossile Energien steht im Prinzip der Energiewende im Weg, denn wenn das erst einmal gebaut ist, diese Infrastruktur, dann soll die natürlich auch Jahrzehnte laufen. Und aber in ein paar Jahrzehnten wollen wir klimaneutral sein. Deswegen stehen diese neuen Infrastrukturen der Klimawende im Weg.
Allerdings ist dies nicht die einzige Reaktion. Schließlich hat die Verknappung fossiler Brennstoffe den Preisvorsprung der Erneuerbaren noch einmal stark vergrößert. Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern beobachtet Niklas Höhne deshalb auch.
Wir sehen aber auch die andere Richtung, dass eben ein Augenmerk gemacht wird auf Energieeffizienz, also weniger Energie verbrauchen, und die Erneuerbaren schneller auszubauen. Bei diesen beiden Optionen sehen wir aber, dass die meisten Regierungen, auch die deutsche, das weniger schnell und mit weniger Vehemenz verfolgt als das Ausbauen der fossilen Infrastruktur. Und das ist, wie gesagt, besorgniserregend. Denn wenn man Strom und Energie spart und wenn man Erneuerbare ausbaut, dann hat man sozusagen die Energiekrise und die Klimakrise auf einmal gelöst. Und mit Ausbau der fossilen Infrastruktur, mehr Gas von woanders her zu bekommen, hat man vielleicht das kurzfristige Energieproblem etwas abgemildert, aber dafür sich ein neues langfristiges Klimaschutzproblem generiert.
Kein einziges der großen Industrie- und Schwellenländer tut derzeit im Klimaschutz gemessen am Pariser Abkommen genug, so der Climate Action Tracker, den das New Climate Institute zusammen mit Partnern aus der ganzen Welt herausgibt. Die Europäische Union schneidet noch relativ gut ab. Sie will die Emissionen bis zum Jahr 2030 um 55% verringern und bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral sein.
Die EU ist sicherlich innerhalb der Industrieländer als Block die Vorreiterregion. Wenn man die Geschwindigkeit, wie im Moment die Dinge vorangehen, anschaut, dann ist das in den USA sicher größer als wie bei uns. Da ist das eindeutiger,
sagt Christoph Balz von German Watch. Die USA als weltweit zweitgrößter Emittent von Treibhausgasen haben sich die Klimaneutralität ebenfalls für 2050 vorgenommen. Sie haben im Sommer ein Gesetz verabschiedet, das dieses Ziel erreichbar machen soll. Der Inflation Reduction Act enthält Vorschriften zur Förderung erneuerbarer Energien von Elektroautos und der energetischen Gebäudesanierung. Susanne Dröge, Klimaexpertin beim Umweltbundesamt.
Dieses Signal aus den USA ist enorm wichtig, weil damit natürlich die EU nicht mehr alleine dasteht als die Partei, die den Klimaschutz befördert. Für die generelle Situation reicht das nicht aus, denn es sollte ja gelingen, mit China zusammen zum Beispiel, die USA und China wollten sich erneut zusammentun, um Klimaschutzzusagen verbindlicher zu gestalten. Also da geht es ja immer darum, dass nationale Gesetze verschärft werden, die Maßnahmen umgesetzt werden. Diese Gespräche sind zum Beispiel zum Erliegen gekommen, weil auch die Spannungen zwischen China und den USA gestiegen sind.
Insgesamt sieht es also nicht nach entscheidenden Fortschritten bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen nach der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh aus. Wenn die reichen Staaten das Klima weiter belasten, leiden wenig entwickelte Länder besonders stark darunter. Teile Afrikas zum Beispiel trocknen auch aufgrund der Erwärmung immer weiter aus. Hungersnöte sind die Folge, wenn Ernten ausfallen, so derzeit in Ostafrika. Gerade weil beim Schutz des Klimas Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinanderklaffen, fordern die Staaten des Südens Geld von den reichen Ländern, nicht nur als Hilfe für eine CO2-neutrale Energieversorgung, sondern auch zur Anpassung an die Erwärmung und als eine Art Schadensersatz. Die reichen Länder sollen als Verursacher der Erwärmung für klimabedingte Schäden und Verluste aufkommen. Afrika und andere wenig entwickelte Weltregionen haben schließlich kaum etwas zur Erwärmung beigetragen, so Philip Ozano vom Stockholm Environment Institute.
The first priority that Africa sees in terms of what success would look like at COP27.
Die erste Priorität für Afrika in Bezug auf einen Erfolg der COP27 ist die Anerkennung der besonderen Bedürfnisse und der besonderen Lage Afrikas. Die Statistik zeigt, dass Afrika im Jahr 2018 insgesamt gerade einmal 4,8% der weltweiten Treibhausgase ausgestoßen hat. Trotzdem muss der Kontinent den größten Teil der Risiken durch die Klimaerwärmung schultern. Deshalb muss die Frage, wie Afrika widerstandsfähig werden und in die Anpassung investieren kann, ganz oben auf der Tagesordnung stehen.
That means, of course, the priority is how can Africa build up resilience and build up investment in adaptation.
Schon im Jahr 2009 hatten die reichen Länder Hilfen für den globalen Süden zugesagt, die bis 2020 auf 100 Milliarden Dollar pro Jahr steigen sollten. Diese Summe wurde bisher nicht erreicht und es ist unklar, ob sich das bald ändert. Das Geld ist für Klimaschutzprojekte vorgesehen, die Forderung nach Schadensersatz haben die reichen Länder dagegen bisher weitgehend zurückgewiesen. In Sharm el-Sheikh soll das Thema nun auf die Tagesordnung kommen. Die Frage, ob Weltkonferenzen das richtige Format sind, um das Klima zu retten, begleitet die Gipfeldiplomatie seit langem. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat ihre Teilnahme abgesagt. Sie bezeichnete die Konferenz als Forum für Greenwashing statt echten Klimaschutz. Jetzt läuft die Zeit ab, in der die Begrenzung der Erderwärmung unter 2 Grad überhaupt noch erreichbar ist. Das geht auch an den Menschen, die über das Klima verhandeln, nicht spurlos vorüber, sagt Susanne Dröge vom Umweltbundesamt.
Die Frage, wie das eigentlich psychologisch verarbeitet werden kann, dass man sich immer mehr einer Situation von Machtlosigkeit gegenüber sieht, das ist schon sehr individuell zu beurteilen. Der Verhandlungsdruck steigt natürlich mit diesen steigenden Risiken und auch der scheinbar lebenden, fehlenden Fortschritte. Die geopolitische Lage führt auch dazu, dass die Welt in Lager aufgeteilt wird. Und Klimaschutz geht eben nur global. Ja, im Endeffekt sehen wir es auch mit dem Streit, oder nicht dem Streit, aber mit dem harten Konflikt um die Pipelines, wo auf einmal Gaslecks die Atmosphäre weiter vergiften. Das alles scheint zu leben.
Andererseits, die Welt ist beim Klimaschutz zum Erfolg verurteilt. Die Alternative wären immer stärkere Hitzewellen, Dürren, extreme Regenfälle und Wirbelstürme sowie ein unaufhaltsamer Anstieg des Meeresspiegels über Jahrtausende. Für Salemul Haq aus Bangladesch kann die Wucht der Klimakatastrophen, die die Welt erlebt, letztlich doch noch dafür sorgen, dass sie sich dieser Entwicklung entgegenstellt.
I think the game-changing factor is nothing to do with the UN Framework Convention.
Ich glaube, der Faktor, der die Sache noch wenden kann, hat nichts mit der UN-Klimarahmenkonvention zu tun. Er hat damit zu tun, was wir jeden Tag im Fernsehen erleben können. Ich habe verfolgt, wie der Hurricane Ian kürzlich über Florida hinweggezogen ist. Hurricanes sind nicht neu, aber die Intensität von Ian war neu. Er hat mehr als 60 Menschen das Leben gekostet. Die Schäden erreichen viele zig Milliarden Dollar und 1 Million Menschen ist jetzt heimatlos. In den USA, in Florida. Und klar zurückzuführen auf den menschengemachten Klimawandel, der die Schäden größer werden lässt. Das ist es, worüber wir sprechen.
Das war der Hintergrund. Die Zeit läuft ab. Anspruch und Wirklichkeit im Klimaschutz. Eine Sendung von Georg Ehring. Redaktion Ursula Welter.